Das ist ja auch die Essenz von der Session, dass ja. du einfach diese Komplexität hast.
Ja.
Und dass es eben über das, also das Primitive hinausgeht, dass, oh, ich habe Druck, ich muss abspritzen. Das ist ja nicht Ziel der Sache. Mhm. Und bei mir dürfen auch keine Männer spritzen. Also meine Subs haben alle einen Käfig an, weil das einfach nicht das Ziel ist. Deswegen bucht man ja auch eine Session, weil du keine, du willst ja nicht nur Stressabbau und die einfache Befriedigung, sondern du willst was über dich lernen. Wie funktioniert mein Körper? Wie reagiere ich in dieser Stresssituation? Warum finde ich das geil? Wieso hat das mich in diesem Moment, was sie gesagt hat, so getriggert? Also was ist der Hintergrund?
Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey Doms und Subs da draußen, hier ist Jones mit einem neuen Interview und mit einem absolut sensationellen Gespräch mit der Domina Mistress Tess. Die hast du schon einmal, von der hast du schon einmal gehört, wenn du letztes Jahr eingeschalten hast. Das ist die Domina, der ich mich letztes Jahr unterworfen habe, die mich 2 Stunden lang durch ihr Studio gejagt hat, mich getackert hat, mich gequält hat. Und ich konnte sie für ein sehr, sehr intimes, ein sehr persönliches Gespräch gewinnen. Und in dieser Folge erhältst du echte Einsichten in das krasse Mindset einer echten Domina. Und was eine Mistress über Männer, über Frauen, über Feminismus, Macht, Sex und BDSM denkt, das alles erlebst du heute in einem sehr tiefen, in einem sehr provokanten und auch in einem sehr überraschend ehrlichen Gespräch, wo Domina Mistress Tess sehr tief in die Psychologie von einer Domina blicken lässt. Du erhältst extreme Ansichten, sehr überraschende Mindsets und tiefe Einsichten in die Psychologie und in die Dynamik von BDSM, von Dominanz, Unterwerfung und was dieses Gebiet eigentlich für Menschen bedeutet, die sich da voll reingeben. Deshalb verspreche ich dir, diese Stunde ist absolut mindblowing. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Für alle unsere Workshops und Events, genauso wie unsere Newsletter, besuche unsere Website reinundraus.com und schau dir an, was wir alles im Programm haben. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones.
Wie war dein Arbeitstag heute?
Ich war heute nicht im Studio. Ich hatte keinen Arbeitstag. Ich bin nur ins Gym gegangen, habe ausgeschlafen, so wie es sich für eine Göttin gehört.
Ja.
Hatte ein geiles Brunch.
Okay.
Im Rumors in München.
Es klingt luxuriös. Ja. Bist du irgendwann aufgewacht und dachtest, ich wusste schon immer, ich bin Domina und jetzt lebe ich den Traum?
Nein, das wurde mir eher von außen gespiegelt. Und
echt, Freunde?
Ja, von Freunden. Ich hatte ja schon immer vorwiegend männliche Freunde und die, bei Männern ist es ja ein bisschen anders. Die haben ja andere Arten, sich durchzusetzen. Meistens ein bisschen körperlich und als Frau musst du dich halt anders durchsetzen. Also hatte ich schon ziemlich früh herausgefunden, wie ich mich bei Männern durchsetze, ohne jetzt körperlich werden zu müssen. Und die haben auch immer wieder gesagt, dass sie merken, dass ich dominant bin, und das wurde mir auch immer nachgesagt, ich bin so dominant, weil ich halt immer sehr direkt war und sofort gesagt habe, was ich möchte und was nicht.
Ja.
Und das ist halt die Art und Weise, wie Männer kommunizieren.
Ja.
Ja. Und irgendwann hatte ich da mehrere Jobs, in denen ich nicht so zurechtgekommen bin. Entweder weil ich angeeckt bin und immer dachte, ich muss so meinen eigenen Schuh aus allem machen, und das kam natürlich nicht so gut an. Man muss sich ja vor allem am Anfang immer unterordnen, was auch noch nie zu mir gepasst hat. Und demnach habe ich dann irgendwann entschlossen zu studieren, und mein Freund damals war devot, ist immer noch devot. Und mit dem habe ich dann ab und zu privat gespielt und war auch der dominante Part. Dann meinte er, okay, wieso mache ich das nicht kommerziell, weil ich mich dann nicht so kastrieren muss finanziell, weil das mit dem Studium ja schon teuer war und ich mich jetzt auch nicht, ich wollte jetzt meinen Lebensstandard nicht runterschrauben, ich hatte ja ein Auto, eine Wohnung, die ich bezahlen musste und eines Tages ist er aufgewacht und hat gesagt, sag mal, wieso machst du das nicht einfach kommerziell, dann kannst du dir genug Zeit nehmen, um dein Studium zu machen und musst dich nicht einschränken. Ja, und das war dann die Entscheidung. Eine Woche später hatte ich meine Website und war im Studio.
Wirklich?
Ja.
Ich habe da immer, ich glaube, die meisten Leute stellen sich dann die Frage, gibt es da eine Ausbildung? Ich meine, ich habe dich in unserer Session kennengelernt und es ist ja, es gehört sich viel dazu. Ich glaube, es ist ein unglaublich komplexer Job, der sich ganz leicht vorgestellt wird.
Ja.
So, warte mal, du musst dich doch nur schwarz anziehen. Du brauchst nur eine Peitsche und dann kann man da loslegen.
Nein, das ist überhaupt nicht so.
Und du bist extrem fokussiert in der Session und hast den Blick auf deinen Klienten. Kam das dann plötzlich natürlich zu dir? Hat das Studio gesagt, okay, hier ist dein Arbeitsplatz, go for it?
Also ich, zunächst mal gab es damals keine Kurse, um auf das einzugehen, was du davor gesagt hast. Inzwischen gibt es Kurse, was ich aber nicht für so gut heiße, weil ich schon der Meinung bin, dass du dir das nicht aneignen kannst, sondern entweder du hast die Attitude und du hast auch das Selbstbewusstsein, um in diese Branche reinzugehen und zu sagen, hey, ich kann das, ich traue mir das zu. Vor allem musst du die Leute ja auch auffangen. Das kannst du praktisch nicht lernen. Klar, du kannst die verschiedenen Praktiken dir anlernen, ganz praktisch, in Kursen, aber das bringt dir absolut gar nichts. Wenn du die Tür aufmachst und da steht ein Mann vor dir, der devot ist, dann musst du ja auch was darstellen und das kannst du nicht lernen. Entweder du hast die Ausstrahlung und die Person hat das Gefühl, okay, da steht jemand vor mir, dem ich mich unterordnen kann, oder du hast es nicht. Und die meisten Frauen, ich sag nicht alle, aber die meisten Frauen, die diese Kurse besuchen, haben es nicht.
Yeah.
Weil die eben aus Unsicherheit besuchen und ich würde auch sagen, weil äußere Umstände dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, okay, ich werde jetzt Domina, weil sie vielleicht in einer Lebenssituation sind, die schwierig ist und dann haben sie irgendwie geguckt, okay, was könnte ich machen und sind auf diesen Kurs gestoßen.
Also haben sie eine Idee von, ich war zu lange devot, ich bin People Pleaser, jetzt reicht es, ich werde dominant.
Nee, eher, weil sie vielleicht, Verzweiflung ist das falsche Wort, aber aus Bedürftigkeit heraus, dass sie halt sagen, ja, ich bin jetzt bei meinem Job gescheitert oder das ist halt auch so dieser Geldgedanke, dieser monetäre Antrieb dahinter ist, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt ziemlich schnell Geld und es war keine natürliche Entscheidung, sondern, das ist schon ein blödes Beispiel, aber dass sie irgendwie Friseur sind und dann auf einmal merken, okay, wie auch immer sind sie darauf gekommen, dass sie auch Domina werden können, aber nicht, weil sie das aus sich heraus entschieden haben, also es war keine bewusste Entscheidung, sondern eine berufliche Entscheidung. Also, und das macht den, das macht einen riesigen Unterschied, ob du das von dir aus wirklich bewusst entscheidest, hey, ich will Domina werden, ich habe Bock drauf, oder ob du gezwungen wirst, das
klingt,
zu machen.
Klingt wie so ein Persönlichkeitsanteil. Also du hast gerade erzählt, also klingt für mich so, als hättest du es immer irgendwie in dir gehabt. Ich weiß so, voll, was du meinst. Also es ist wie so eine Art von Ästhetik oder so eine Natürlichkeit. Und ich würde es, glaube ich, sofort merken. Also ich bin sehr feinfühlig.
Ich auch, ja.
Und ich hatte mal im gleichen Studio, wo wir uns kennengelernt haben, schon mal eine andere Session.
Ah, wirklich? Das hast du mir gar nicht erzählt.
Ja, hatte ich, ja. Ja, ich will keinen Namen nennen, aber.
Musst du auch nicht, alles gut.
Und nicht, dass die unsicher oder so gewesen wäre, aber es gab einen Moment, da war ich irgendwie, weißt du, 100-mal gefesselt, Augen verbunden und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass sie 2 Schritte zum Bett gemacht hat. Und mein, keine Ahnung, Brain wusste, aus Erinnerung, da liegt ihr Telefon, und es hat 2 Sekunden gedauert und ich wusste, die checkt meine E-Mails, weil sie gerade nicht weiß, was sie mit mir machen muss. Und vorbei. Das war vorbei für, also das war fast vorbei für mich, weil ich wusste,
das ist natürlich doof,
sie kann die, was ist das, den Raum nicht mehr halten oder die Attitude nicht mehr halten oder nicht mehr.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du weißt, dass es unabhängig von dem, was du geschrieben hast, dass du jemanden hast, der die Session führen kann.
Ja.
Ich hatte schon so viele Sessions, in denen, also Entschuldigung meine Wortwahl, aber es ist mir scheißegal, was die Person geschrieben hat, weil ich mir dachte, ja, ich gucke jetzt einfach mal, ne? Also ich versuche jetzt einfach das Ding an mich zu reißen. Und vor allen Dingen habe ich halt auch Bock, so ein bisschen frei zu drehen und Knöpfe zu drücken und zu gucken, wohin das Ganze führt. Und das geht mit einem Skript sowieso nicht. Also wenn du professionell sein willst, bin ich nicht immer. Ja. Wenn du professionell sein willst, dann musst du dich schon an ein paar Punkte halten. Aber das heißt nicht, das ist kein Garant dafür, dass die Session gut wird.
Ja.
Du kannst auch ohne zu wissen, was die Person möchte, eine gute Session haben, wenn du aufmerksam bist und wenn du dich auskennst und ein Gefühl dafür hast, wer dir gegenübersteht.
Was ist das Gefühl dafür? Also ich habe so eine Idee von, du checkst, was es braucht, damit ein Prozess in Gang geht oder…
Oh, das ist schwierig zu beantworten.
Ich weiß, aber du weißt gefühlt, was ich meine, ja. Aber es kommt aus dem Moment heraus.
Genau, es kommt aus dem Moment heraus und es ist einfach so ein Filter, den man hat oder nicht und auch einfach ein Gefühl.
Ja.
Ist einfach ein Gefühl, okay, was könnte der Person gefallen? Ist vielleicht auch nur so kurze Momente, in denen du die Mimik liest und du denkst, ah, okay, das könnte es sein. Mhm. Oder du schneidest irgendein Thema an, wenn es jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel um Erniedrigung geht, dann sagst du eine Sache, du merkst, okay, das triggert ihn jetzt nicht so.
Ja.
Und dann sprichst du was anderes an. Und da merkst du dann an einem Gesichtsausdruck oder so, okay, das ist es. Und dann gehst du halt weiter in die Richtung. Ja. Und das ist auch für mich viel spannender, als schon, es ist für mich spannender, ein Experiment zu haben, als schon jemanden, der so in Vollendung da ist und dann weißt du schon genau, okay, jetzt machst du das und das mit der Person, ist ja langweilig.
Ja.
Hab ich keinen Bock drauf.
Ja.
Ja.
Ja, ich erinnere mich an, nach unserer Session haben wir eine geraucht und deine Kollegin kam raus und so, oh Mann, Alter, der Typ wollte jetzt eine halbe Stunde lang von mir geohrfeigt werden. Und es klang so nach, okay, der kam mit einer Bestellung, hat die Bestellung bekommen, okay, so what? Also hat sie wahrscheinlich weniger Eigenbefriedigung daraus gezogen, weil für sie gab es keine Intelligenz darin, oder?
Ja, keine Tiefe, nichts herauszufinden. Ich denke, das ist auch ganz tagesform- und stimmungsabhängig, meine ich mal, wenn ich mich nicht so dominant fühle, weil es auch ein Job ist, der wahnsinnig anspruchsvoll ist. Du hast halt immer High-Energy-Sessions, du musst immer voll da sein. Und wenn du dich an dem Tag nicht so fühlst, dann ist es auch einfacher zu wissen, okay, das und das passiert, das mache ich einfach. Dann kannst du dich auch ein bisschen zurücklehnen. Mhm. Aber so auf Dauer oder wenn du auch wirklich keine Lust auf diese Praktik hast oder auf diese Anfrage, dann geht das eher ins Negative. Dann ist es nicht so schön.
Ich kann mir auch vorstellen, was du mit der Persönlichkeit vorher gesagt hast. Wenn du so eine Milchmädchenrechnung machst, cool, ich bin eine Frau, dann werde ich jetzt halt Domina. Das wird an dir fressen, weil es zum Job wird.
Ja,
oder?
Richtig.
Weil es nicht mehr spannend ist für dich selber auch.
Genau.
Ja.
Ja, das muss auf jeden Fall schon vorhanden sein. Und jede von uns, also ich glaube, ich spreche ja ungern für andere Menschen, aber ich habe jetzt schon genug andere Frauen erlebt in meinem Gewerbe, um sagen zu können, dass wir auch Tage haben, an denen wir es einfach nicht fühlen. Ja. Vielleicht hast du deine Tage. Du bist auch nur ein Mensch und dann kannst du das auch nicht immer, du kannst das nicht reproduzieren, dann musst du halt auch ein bisschen auf dich achten und dann ist es auch besser für dich, wenn du jemanden hast, der so einfach ist, der sagt, hey, hau mir eine halbe Stunde aufs Maul, finde ich super, dann sage ich für mich, okay, passt, ich habe jetzt gerade eh nicht die Kraft, um mir 1000 Sachen aus dem Hut zu ziehen.
Ja.
Aber meistens ist es halt langweilig, ja.
Hast du das Gefühl, du hast schon alles gesehen?
Nee. Noch lange nicht. Ich hab auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen unter dem riesen BDSM-Radar fliege und so ein bisschen unter den Sachen, die super spannend sind.
Mhm.
Weil dadurch, dass du eben in diesem Gefüge bist und auch dich in dieses Studio einmietest, hast du ja auch nur Zugriff auf eine begrenzte Art von Sklaven, sage ich mal. Du kommst nicht so wirklich an die Leute ran, die manche von denen kommen auch ins Studio, aber die wirklich interessant sind, ich glaube, die leben das privat aus, die halt so ganz spezielle Sachen wollen und die mehr in die Lifestyle-Richtung gehen und nicht so in dieser einen Stunde muss alles durchgekloppt werden, sondern die auch darauf stehen, dass es eine schöne Atmosphäre ist und dass man so ein bisschen natürlichere Abläufe hat und nicht sofort, okay, du kommst in den Sessionraum und jetzt geht's los.
Voll.
Und diese Männer wären für mich interessanter. Also,
ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Wenn es einen Aufbau gibt oder irgendwas, was zwischenmenschlich stattfindet, bevor was stattfindet und nicht so eine Bestellung, die abgeholt wird. Ja.
Und die schwirren da draußen rum, die kommen nicht ins Studio, weil das Leute sind, denen halt Diskretion wahnsinnig wichtig ist, weil sie wichtig sind auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Und von denen habe ich zwar ein paar Subs, aber die sehe ich halt nicht so oft, weil das mit einem riesen Planungsaufwand für die verbunden ist. Heißt, sie müssen ein Hotel buchen und so weiter und so fort.
Ja, ja klar.
Aber diese Sessions sind mir sogar fast lieber, weil dann geht man vorher noch essen, dann kannst du die Spannung schon aufbauen.
Ja.
Und es ist halt nicht alles so vorbestimmt, weißt du, sondern du weißt nicht genau, wie der Abend läuft, er weiß nicht, wie der Abend läuft.
Ja.
Genau.
Ich erinnere mich, wir haben einmal geredet. Und meine,
wir haben öfter geredet.
Wir haben öfter schon geredet, aber einmal hast du mir so eine Welt zerstört. Und das war meine Welt, dass ich wirklich dachte, alle haben einen gewissen Anspruch an eine Ausgleichswirkung von einer Domina-Session. Also das ist Stereotype, der Geschäftsführer war den ganzen Tag dominant und jetzt kommt er zu dir und lässt sich wieder zurechtrucken, wie bei einem Chiropraktiker, der mich wieder einrenkt, damit ich morgen wieder dominant sein kann.
Ja.
Und du hast gesagt so, nee, das ist nicht der Standard.
Nee, das ist nicht der Standard und viele denken das und haben auch dieses Bild im Kopf. Ich höre das wahnsinnig oft, nicht, dass ich das zuvor an die große Glocke gehangen habe. Aber jedem männlichen Freund, den ich diese Geschichte anvertraut habe, hat genau das Gleiche gesagt.
Mhm.
Ja, das sind doch alles Geschäftsführer. Und ich gesagt, gibt es auch, ja.
Ja.
Aber ich habe halt eine ziemlich große Range an Leuten. Du hast entweder Leute, die wahnsinnig viel Verantwortung haben und die sie eben ablegen wollen.
Mhm.
Das habe ich auch. Ja, also Leute in Geschäftspositionen, klar. Aber ich habe auch genauso viele Leute oder Männer, die wahnsinnig viel Ablehnung erlebt haben von Frauen.
Aha.
Und die auch genau wissen, dass sie nicht so viele Optionen haben, wie jetzt wahrscheinlich ein attraktiver, erfolgreicher Geschäftsmann. Und für die ist es einfach eine befriedigende Situation, damit konfrontiert zu werden. Einfach mit dieser Ablehnung, also mit dieser Urangst der Ablehnung, die ja jedermann in sich trägt und Männer, die unattraktiv sind und auch nicht so erfolgreich, also ich sage jetzt mal finanziell erfolgreich, sind mit dieser Ablehnung indirekt konfrontiert.
Ja.
Aber die kommen eben zu mir, weil sie das einfach gesagt bekommen wollen. Hey, du bist ein Loser. Hey, das und das.
Um was zu erreichen? Was ist das? Was ist die Befriedigung? Also ich habe eine Ahnung, aber ich will es von dir hören.
Ich glaube, die finden Komfort einfach in der Konfrontation.
Aha.
Und in dieser ultimativen Wahrheit, dass sie sich halt, sonst ist ja immer dieser Grundgedanke, sie wollen irgendwie versuchen, aus der Sache auszubrechen oder sie wollen es irgendwie schaffen. Die haben ja einen riesigen Leistungsdruck. Okay, ich will interessant werden für Frauen.
Mhm.
Ich will irgendwie, keine Ahnung, viel Geld verdienen, damit ich interessanter bin für Frauen. Und dieser Druck, der fällt komplett von denen ab, wenn sie sich einfach damit abfinden können, zumindest in diesem sicheren Rahmen der Session. Hey, du bist einfach ein Loser, akzeptier es einfach und es wird nie besser. Du wirst für immer ein Loser bleiben, finde dich damit ab.
Ja.
Und das löst so eine Sicherheit in denen aus und auch eine Befriedigung. Einfach diese Ruhe zu haben, hey, es ist in Ordnung, ich bin ein Loser.
Ich fühle es richtig und das ist wie so eine endlich kann ich akzeptieren, was ich eh schon die ganze Zeit vermute. Aber wird es dadurch zu einer Stärke? Also hast du dann das Gefühl, dass die Leute damit was integrieren und dann wirklich besser werden auf eine Art?
Ich glaube nicht, dass ich das so gut abschätzen kann.
Ja.
Also was danach passiert. Aber ich merke, dass es nicht nur Erregung ist durch Erniedrigung und Beleidigung, sondern ich habe schon das Gefühl, dass es daher rührt, dass sie das endlich akzeptieren können. Dass nicht immer dieser Kampf ist, okay, ich muss etwas verändern, sondern dass sie sich einfach abfinden können, dass sie die meisten Frauen so sehen.
Mhm.
Und das ist ja nicht abzustreiten, wenn sie keinen Erfolg haben.
Mhm. Und wollen die dann einen Teil von dir?
Also
ist da auch ein bisschen der Struggle, vielleicht kommen sie bei dir näher? Ich meine, weißt du, vielleicht, wenn ich deine Füße lecken soll oder so, dann ist es ja vielleicht ein Teil von dir, den ich schon krieg irgendwo.
Genau, das ist ein guter Punkt, weil ich denke, für die ist es quasi, vielleicht denken sie sich, ich kann keine Frau auf eine normale Art und Weise befriedigen, also sexuell. können sie ja auch nicht. Oh. Aber ich kann mich anders erkenntlich zeigen. Ich kann oder mich anbieten. Ich kann ihr irgendwie nützlich sein und sie dann auf eine andere Art und Weise zufriedenstellen. Entweder durch Belustigung oder eben dadurch, dass er, was weiß ich, meine Füße massiert oder andere Dinge für mich tut. Mhm. Auch diese Ergebenheit einfach. Ja, dass sie einfach Dinge tun für
also
jemanden.
Also ich war schon im Rahmen für dich wirksam und es ist auch eine Befriedigung. Also ich habe dich befriedigt, indem ich für dich dienlich war oder so. Spannend.
Ja. Das stimmt.
Wow. Was ist die Standard, ich nehme Standard zurück, was ist der Prozess? Wie kommen Leute auf dich zu? Schreiben die eine lange E-Mail und haben schon alles parat? Oder also, ist es so, hey, du bist mir aufgefallen, was kann ich bei dir buchen?
Also am schlimmsten sind die, die durch mehrere Portale kommen. Also die blockiere ich auch sofort überall weg. Es gibt manche, die schreiben mir eine E-Mail, dann schreiben die mir noch auf WhatsApp, dann schreiben sie mir noch auf Twitter. Und das hasse ich, weißt du? Also du musst ja auch so ein bisschen Respekt der Person gegenüber haben und zumindest mal 2 Tage warten können.
Ja.
Die Leute, denen es wichtig ist, dass sie nicht in Verbindung damit gebracht werden, die schreiben meistens eine E-Mail. Das finde ich nicht so gut, weil du ja dann auch immer über E-Mail chatten musst quasi. Also es kommen ja immer wieder Rückfragen und das ist für mich wahnsinnig nervig, weil ich dann 1000 E-Mails habe und diese eine Frage rutscht dann nach unten und ich denke dann vielleicht schon, okay, ist alles geklärt, aber hab's halt nicht gesehen. Und
ja, macht Sinn, ja.
Ja, so prozentual würde ich sagen, 60% E-Mail, 20% WhatsApp und 20% über Social-Media-Kanäle.
Ja.
Oder meinst du jetzt von der Form, wie sie fragen?
Ja, auch. Also ich habe gerade gecheckt, ich habe dir eine WhatsApp geschrieben. Ich war
stimmt,
brav.
Ja, das hast du eine WhatsApp geschrieben.
Ja, so die Form, weißt du, ich meine, ich stelle mir jetzt jemanden vor, der zuhört. Und für viele klingelt da so dieses, ja krass, das ist schon was ich noch nicht erlebt habe. Und da ist auch eine Neugier und da ist vielleicht auch das, was du gerade erzählt hast, so dieses, ja, ich habe zu kämpfen mit, keine Ahnung, Selbstwertproblemen und vielleicht ist das ein Zugangsweg. Vielleicht höre ich auf mit, ich muss irgendwie Coaching machen und ich gebe es mir mal auf die andere Art. Ja. Ja. Vielleicht lerne ich, vielleicht kann sie mir einen Tipp geben. Also meine Vorstellung ist so, vielleicht holst du irgendwas aus mir raus, was ich nicht sehe. Und du gibst es mir dann als eine Art von Learning mit.
Das sind mir auch die Liebsten, aber davon gibt's leider nicht so viele. Also für mich sind die Männer am wichtigsten, die sagen, mir ist meine Neigung, also klar, du musst halt eine devote Grundhaltung haben, das ist mir wahnsinnig wichtig, aber mir ist jetzt nicht unbedingt wichtig, was gemacht wird, sondern ich will einfach eine neue Erfahrung erzeugen. Das ist für mich auch super, weil ich dann genau weiß, okay, die Person hat jetzt keinen finanziellen Druck, fantasiert nicht schon 3 Wochen vorher rum, was passieren wird, weil das dann halt auch ein Anspruch ist, der unrealistisch ist.
Also ich investiere schon so viel Geld in Anführungszeichen, jetzt muss aber auch viel passieren.
Genau, jetzt muss auch das passieren, was ich mir zusammengesponnen habe. Das
ist keine gute Haltung.
Das finde ich, das merkt man aber auch und das macht auch die ganze Dynamik kaputt schon vorher. Also du merkst unterschwellig, okay, die Person hat sich schon irgendwas ausgedacht, das... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist einfach ein Gefühl, was man hat im Vorgespräch. Okay, das ist so jemand. Das lehne ich halt grundsätzlich ab. Und dann gibt's halt noch ganz viele, die schon genaue Vorstellungen haben und schreiben, ja, das fände ich interessant, das fände ich interessant. Keine Ahnung, Mumifizierung, Sissification und das und das. Und das finde ich dann auch noch in Ordnung. Aber für mich ist das Limit halt bei so 3 Vorschlägen erreicht. Weil ich möchte halt kein Skript haben, sondern ich möchte schon das Gefühl haben, ich kann die Session so gestalten, wie ich möchte. Und viele haben halt utopische Vorstellungen, was in so einer Stunde alles passieren kann. Eine Stunde ist ja sofort vorbei.
Ja, ist nichts.
Mir reicht ja eigentlich schon eine Praktik. Und wenn ich das ordentlich zelebriere und auch eine Intensität dabei habe bei dieser Praktik, dann ist die Stunde auch schon verflogen,
Ja.
Und deswegen mag ich das nicht, wenn man so eine Anfrage so vollpackt mit Sachen, weil mich das irgendwie auch entstellt als Domina. Also dann gibt mir die Person das Gefühl, okay, die weiß nicht, was sie tut. Jetzt muss ich ihr genaue Angaben zu dem machen, was passieren wird und was nicht. Und das widerstrebt mir, also da habe ich keine Lust drauf.
Das ist die allergleiche Parallele wie bei mir im Coaching. Wenn bei mir jemand anfragt und ich kenne dieses Gefühl von, du weißt ganz genau, was ich machen soll. Aber ich arbeite auf eine intuitive Art.
Ja. Ja.
Und damit du was Neues lernst, brauchst du eine Grundoffenheit und auch das Gefühl von, also
loslassen,
ich buche eine Stunde und ich weiß, also du, ich kenne das Gefühl von, ich weiß, dass du denkst, das ist eine Stunde und da muss alles passieren und du hast auch nicht Geld für die zweite Stunde, dann das, da ist jede Form von Magie auch schon aus dem Fenster. Das
genau.
So, nee. Du wirst sowieso unzufrieden sein dadurch.
Ja, und ich sage auch immer, dass BDSM Rich Man's Sport ist. Also du kannst jetzt nicht, du kannst nicht als Mann, der sowieso schon finanzielle Probleme hat, kannst du nicht mit dem Thema anfangen. Zumindest nicht, wenn du eine gewisse Tiefe erreichen willst und wenn es eine Sache ist, die du öfter machen willst, weil du hast dann auch immer automatisch diesen Leidensdruck. Und sobald der mitschwingt, versaust du dir selber die ganze Session, weil du schon quasi mit dem Kopf bei der nächsten bist.
Ja.
Bei der nächsten Session.
Also verstehe ich richtig, dass es, wenn es richtig gut läuft, dann hast du ein paar Sessions mit jemandem und es gibt auch so einen Storybogen, also eine Vertiefung vom letzten Mal oder irgendwas,
man muss
was
sich ja kennenlernen erstmal. Genau, also du musst die Person ja erstmal kennenlernen und das dauert.
Ja.
Und meine Meinung ist, dass du, klar, es gibt so ein paar Leute, das hatte ich neulich auch mit einem Sub von mir, da hat es sofort geklickt, aber es passiert nicht oft.
Reicht das?
Nein. Nee, jemand aus Frankfurt.
Aha.
Ja.
Ja, ja, okay.
Obwohl, der kommt nicht aus Frankfurt, ist auch egal. Ja. Aber es gibt manche Fälle, da klickt es sofort und es läuft einfach und du merkst, okay, wir haben einfach einen richtig geilen Vibe zusammen in der Session. Bei den meisten muss ich das erst aufbauen. Also kannst halt nicht von Anfang an erwarten, dass alles perfekt läuft. Kann auch sein, dass die erste Session komisch ist und die zweite wird dann super. Das weiß man halt nicht. Und du hast halt auch noch diesen Irrglaube, dass, was ich halt sehr einseitig finde, es gibt halt viele Männer, die submissive sind und die komischerweise, und das habe ich noch nie verstanden, gar nicht darüber nachdenken, war die Session gut für sie.
Ah, sondern war das eine gute Session von außen betrachtet?
War es eine gute, das ist das Komische, die fragen sich, war es eine gute Session für mich?
Ah,
und,
ja, also verstehe ich irgendwo, aber ja, ist doof. Also dein Geld. Also.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch automatisch eine schlechte Session, wenn ich als Domina keinen Spaß hatte.
Ja.
Ja, deswegen sollte die erste Frage immer lauten, hatte sie Spaß?
Ach so, diese, okay.
Ja, und wenn man das nicht würdigt oder wenn das einem nicht wichtig ist, dann kannst du auch keine Basis aufbauen, um gute intensive Sessions zu haben.
Weil du Lust auf die nächste Session haben musst.
Genau,
in dieser Weise, ja.
Genau.
Ja.
Du hörst den Rein und Raus Podcast. Dein Ort für sexuelle Persönlichkeitsentwicklung. Löse Scham, durchbrich alte Muster und spüre endlich klar, was du willst und wie du es bekommst. Mit Jones Bolt, Coach und Therapeut für Sex und Intimität. Kein Blabla, sondern klare Tools, mit denen du Unsicherheiten abschüttelst, deine erotische Ausstrahlung stärkst und deine Lust selbstbewusst lebst. Bist du dabei? Dann geh auf reinundraus.com für Workshops, Events und unseren Newsletter. Abonniere uns jetzt, lass eine 5-Sterne-Bewertung da und leg los, weil guter Sex im Kopf beginnt.
Wenn du sagst, dass es dir auch Spaß machen muss, ist dann, also wie viel Arbeit ist eine Session für dich? Wie viel Aufwand, innere Energie und so? Ist es flowy?
Es kommt ganz darauf an, wenn das Leute sind, die ich schon lange kenne, dann freue ich mich auf die. Und dann ist es auch nicht anstrengend für mich, weil das dann so ist, als würde ich Freunde wiedersehen. Also es hat dann irgendwie auch was Freundschaftliches, weil du genau weißt, okay, die Person mag dich als Menschen wahnsinnig gerne und das, was passiert, ist alles drumherum, das ist Beiwerk. Sondern das, was wichtig ist, ist, ob man menschlich einfach gut zusammenpasst. Ja. Und darauf aufbauen kannst du auch eine gute Session haben. Und bei neuen Leuten bin ich schon gestresst, klar. Weil du nicht weißt, was dich erwartet. Dann hast du halt teilweise auch ein Vorgespräch. Manchmal mache ich das Vorgespräch gar nicht, weil das ja immer nur so Floskeln sind. Ja, und keine Ahnung, wie ist das Wetter? Es braucht halt kein Mensch, weißt du?
Ja.
Am liebsten fange ich dann halt direkt ab der Tür an und dann ist es die Verantwortlichkeit von der Person, dass sie sich vorher klar dazu geäußert hat, was geht gar nicht und was kann ich mir ungefähr vorstellen. So, dann kommt schon an der Tür das Halsband an und dann ist es für die Person meistens sogar auch schon besser, als von diesem normalen, neutralen Gespräch dann in die Session und in dieses Gefälle reinzugehen.
Voll, verstehe ich. Also bei mir war das auch so.
Ja.
Also dieses, ich glaube, du hast mich warten lassen. Und natürlich ist eine bestimmte Strategie dahinter, die jemanden sitzen zu lassen, so 10 Minuten. Ich denke so, oh fuck, wann geht's denn los und so weiter. Mhm. Aber ich mag eigentlich den Raum betreten und dann geht eine Szene los.
Mhm. Ja, so geht's vielen, ja.
Ja.
Weil es dann auch einfacher ist, sich einfach der Situation hinzugeben und nicht erst vorher rumzureden. Und dann muss man sich erst wieder in die Rolle einfinden.
Mhm. Also du machst es seit 5 Jahren? Mehr?
5 Jahre, wenn ich sage, okay, das habe ich so heimlich gemacht, ja. Und 3 Jahre offiziell.
Was heißt offiziell?
Dann auch wirklich im Studio und so.
Okay.
Genau.
Ja. Und also hattest du eine Art von Entwicklungsbogen oder war das von Anfang an, ist es dir leicht gefallen? Also wie, so weißt du, also du hast gesagt, es gibt jetzt nicht diese offizielle Ausbildung. Gibt es irgendwie erfahrene Dominas, die dir dann ein paar Tricks zeigen oder so? Ich meine, diese ganzen Gerätschaften und du brauchst ja diese schon Skill.
Ja, ich glaube, dass meine Sessions am Anfang richtig schlecht waren und miserabel, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es ist nur ein Gefühl, rückblickend.
Ja.
Und ich kann mich gar nicht erinnern an diesen Lernprozess. Ich kann mich nur, ich weiß nur, dass ich jetzt alles weiß, aber wie ich mir das angeeignet habe, passiv. Also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Kollegin, ich bin mir zwar sicher, dass die mir vieles gezeigt hätten, aber ich hätte mich unwohl gefühlt zu fragen, weil ich auch weiß, okay, die sind in Session, die müssen sich auch erstmal vorbereiten, die haben auch Besseres zu tun, als eine selbstständige Frau, und das ist man ja dann am Ende des Tages, einzuweisen. Also das wäre mir, das wäre mir unangenehm gewesen. Das
entspricht auch nicht deiner Persönlichkeit, wenn du als Dom schon kommst, sozusagen.
Ich bin auch kein Mensch privat, der gerne nach Hilfe fragt. Außer bei meinen Sklaven, aber die wollen ja auch helfen. Ja.
Und wenn du so zurückblickst oder auch heute, was ist so, du hast öfter erzählt, du willst irgendwo einen Prozess lostreten oder für deinen Klienten was erreichen oder für dich Spaß erreichen, was verfolgst du? Also was ist so die Befriedigung für dich?
Also ich habe eine sehr einfache Antwort, aber
ja.
Für mich ist es einfach die ultimative Macht. Also dass ich merke, dass ich die Person immer weiter einnehme. Das ist für mich das, was am Ende des Tages zählt. Und das baut sich auch über die Jahre auf. Du erfährst immer mehr über die Person. Du weißt auch, wie du verschiedene Dinge für dich nutzen kannst, wie du die Person instrumentalisieren kannst. Und das wissen die Sklaven natürlich auch. Die wollen das ja auch. Also die wollen ja auch immer mehr für dich da sein und immer mehr funktionieren für dich.
Und wie, hast du was davon im Alltag? Also merkst du, dass dein Alltag dadurch auch straighter wurde, dass du mehr Dinge einfordern kannst, dass du...
Auf jeden Fall. Ja? Also die Subs, die ich jetzt schon lange habe, es hört sich so lustig an, aber die sind ja mein Eigentum. Also man sagt das dann auch so. Die haben schon auch Verbindlichkeiten von mir übernommen. Also meine Miete zum Beispiel, einer zahlt mein Auto. Und die freuen sich auch, wenn ich Kontakt mit denen halte. Also wenn ich sie an meinem Leben teilhaben lasse, wenn ich denen ab und zu Sprachnachrichten schicke, wenn die auch wirklich wissen, hey, ich bin Teil ihres Lebens. Ich bin nicht nur jemand, der ins Studio kommt, hallo, okay, wie heißt du, ist mir scheißegal und tschüss. Sondern das ist meine Göttin. Und die ist nicht nur in diesen 4 Wänden meine Göttin, also in dem Studio, sondern auch so.
Ist es das Ziel insgeheim? Ich zahle deine Miete. Also, erwarte ich dadurch, dass du auch, oder kann Findom so weit gehen, dass du einfach sagst, hier, bitte.
Das ist jetzt nicht nur Findom, sondern das sind auch wirklich die Subs, mit denen ich regelmäßig spiele.
Okay.
Und ich erwarte von allen, die mir länger dienen wollen und die auch wirklich mein Eigentum sein wollen, also exklusiv zu mir gehören und die mich als ihre Herrin sehen, von denen erwarte ich auch die Bereitschaft. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, du musst jetzt das und das machen, sondern von denen erwarte ich die Bereitschaft zu sagen, hey, ich würde ihnen auch gerne darüber hinaus dienen und ihr Leben so einfach wie möglich machen. Das ist ja auch letztendlich mein Ziel, dass ich ein einfaches Leben habe. Weil so die Domina im Studio spielen und die Göttin und dann muss ich zu Hause jeden Cent umdrehen, das passt ja auch nicht. Also ich will dann auch ein geiles Leben haben. Den
ganzen Lifestyle eigentlich.
Ja, ich will diesen ganzen Lifestyle mitnehmen. Ich will dann auch darüber hinaus einfach die Göttin sein und nicht nur in diesem Studio.
Ich will auch eine Göttin sein. Ja, macht Sinn. Also das ist wirklich so eine, ich verstehe das mehr, das ist viel mehr als ein Job, offensichtlich.
Ja, für mich, ja, es ist
ein
mehr.
Ein riesen Lifestyle und auch eine Art von Ideologie drumherum.
Mhm, genau, und für mich ist es halt nicht nur ein Spiel, sondern es ist auch wichtig, dass ich mich wirklich, also vollumfänglich dann so fühle.
Mhm.
Also
du brauchst es auch als Sauerstoff, damit du es auch wieder so leben kannst.
Genau.
Also du lebst es immer so eigentlich dadurch.
Ja. Also das nur so als Dienstleistung zu machen, habe ich keine Lust drauf. Dann gibt es wiederum Frauen, die wollen genau das. Die sagen, ich will diesen einen Tag im Studio arbeiten und danach will ich gefälligst meine Ruhe haben.
Ja.
Das verstehe ich auch. Die dann sagen, hey, ich habe Besseres zu tun, als mit meinen Sklaven dann jeden Tag oder so Dinge auszutauschen, sondern ich bin diesen einen Tag da, dann kommst du gefälligst angekrochen und danach kannst du dich wieder verpissen.
Ja,
ja.
Auch legitim. Also
ist auch legitim.
Ist auch eine Form von Distanz halten dann.
Ja. Ja. Aber es ist einfach nicht meins, weil ich gemerkt habe, da fließt so viel Persönlichkeit mit.
Mhm.
Ich kann und will das einfach nicht ausschließen. Also ich will, dass es Teil meines Lebens ist. Und es wird auch immer Teil meines Lebens sein, auch wenn ich das irgendwann zurückschraube.
Mhm.
Aber die Leute, die mir über die Zeit ans Herz gewachsen sind, also meine Subs, die werde ich auch immer behalten.
Die sind dir ans Herz gewachsen. Also da ist schon auch was Liebevolles von dir.
Klar, also da ist ja auch eine Wertschätzung dafür.
Ja.
Also die erfüllt es ja mit Stolz, dass sie so in diesem Ausmaß für mich da sein können.
Aha.
Und mich auch. Also ich bin auch stolz auf die.
Ja, das ist ein richtiger Mindfuck. Auf eine gute Art.
Ja.
Also da ist so der...
Es ist halt sehr schwierig, so diese Gratwanderung zwischen manipulieren und nicht. Ja.
Weil da gibt es ja auch, also ich stelle mir vor, da gibt es eine echte Gefahr, dass also du dich, ich mich in dem Fall verlieren könnte und dann zu gutmütig meinen Sklaven oder meinen Subs gegenüber sein könnte und dadurch ihren Respekt verliere und dann das ganze System nicht mehr funktioniert.
Nee, die wissen da schon. Also ich habe die auch schon so, ich habe die auch schon so oft einfach weggeblockt, wenn sie mich genervt haben und dann sind die eben durch irgendwelche anderen Portale gekommen, haben sich entschuldigt.
Mit, ja, verstehe.
Was weiß ich, entweder mit Geld oder mit Geschenken. Und das ist halt auch so das Game, ja, wenn die irgendwie einen Höhenflug bekommen, weil ich mal zu nett war, dann fordern die das manchmal heraus, manchmal mit Absicht, manchmal nicht, weil sie bestraft werden wollen.
Ja.
Und dann zeige ich denen halt nochmal die Grenzen auf und dann wissen die auch wieder, wo ihr Platz ist.
Mhm. Sehr smart. Ist voll smart, ja.
Hm.
Und?
Tja.
Ich finde authentisch. Ich finde irgendwie...
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das wirklich alles so sagen soll. Da dachte ich mir so, nein, das bin halt ich. Alles andere wäre auch scheinheilig.
Du fühlst es voll aus.
Ja.
Und das, also auch so wie, so, wir haben uns noch nicht oft kennengelernt, aber 3-4 Mal haben wir uns
Aber wir haben uns auch sofort gut verstanden.
Wir haben uns verstanden und respektiert, glaube ich. Aber du bist nie von deiner Persönlichkeit abgewichen.
Mhm.
Also ich merke das, dass du hast keinen Aufwand, diesen Zustand aufrechtzuhalten, sondern du lebst es wirklich und deshalb glaube ich auch, fällt es dir nicht schwer, das zu halten. Ich glaube, ich habe bei Instagram zum Beispiel gefragt, was habt ihr für Fragen an, an eine Mistress, eine Domina? Und du kannst dir vorstellen, viele fragen halt, wie lerne ich das und wie kann ich dominant bleiben?
Mhm.
Und du hast am Anfang schon gesagt, nee,
wenn so
du es lernen musst, dann lebst du es nicht.
Dann bist du es auch nicht.
Kann ich mich entscheiden, es zu leben und dann bin ich's? Gibt es irgendwann so die Einflugschneise, wo ich sage, und ab sofort lasse ich mich nicht mehr verarschen und Punkt.
Ja, ich glaube, da muss man klar unterscheiden zwischen Männern und Frauen, weil ich schon denke, dass Frauen oft gar nicht erst den Zugang zu ihrer Dominanz bekommen, weil das gesellschaftlich auch gar nicht so widergespiegelt wird und Frauen ja oft auch geprimed sind in die Richtung, Männer sind dominant, Frauen sind devot und Frauen oft gar nicht die Plattform bekommen, um dominant zu sein. Und klar gibt es da viele, die einfach erstmal in ihre Rolle finden müssen und die Möglichkeit bekommen müssen, dominant zu sein. Da verstehe ich das dann schon zu sagen, wie halte ich das? Aber das verstehe ich halt nur bei Frauen, die wirklich noch ganz am Anfang stehen und die das noch nie gemacht haben.
Ja.
Klar, also so in der Mitte zu sagen, wie halte ich das jetzt, also wie bleibe ich jetzt so dominant, das verstehe ich gar nicht. Weil dann heißt es ja, dass du eigentlich nur ein Hampelmann bist, weißt du? Also das ist alles nur Schauspielerei. Ich das
produzieren muss und dann ist schon der Beweis fürs Gegenteil irgendwie.
So, und dann überlegst du dir vorher noch ein paar Sätze, die du klopfst. Das ist halt für mich nicht dominant.
Aber wenn ich den Satz sage, dann wird das in der Session passieren und so weiter.
Das ist halt unauthentisch. Ja. Also da diese Frage verstehe ich dann nicht ganz,
Ja, und das Interessante ist, ich nehme dich in dieser Dominanz weiblicher wahr als eine weiblich sozialisierte Frau, die eher so zum People-Pleasing neigt.
Ja, ja.
Und ich habe den Eindruck, du auch. Also, dass du hast erzählt, ja, ich bin die Göttin für die und die sind stolz darauf. Das scheint so eine Symbiose zu sein, die gut funktioniert für Männer auch, und für Frauen irgendwo.
Ja.
Das geht so gegen die Gesellschaftsintuition. So, nee, du sollst doch die gute Hausfrau sein. Aber du sollst auch selbstständig sein, dein eigenes Geld verdienen. Und
ja, also alles gleichzeitig.
Die ganzen Erwartungen an Frauen, die dann geglaubt werden, dass das eine Form von Weiblichkeit ist. Und du verkörperst eigentlich so das Gegenteil. So, nee, fuck off. Also ich will ein leichtes Leben haben und du bezahlst mich jetzt dafür.
Ja.
Also, ziemlich interessanter Twist irgendwie.
Ist es auch. Das ist auch der Grund, warum ich würde mich auf gar keinen Fall als Feministin bezeichnen, bin ich nicht. Also ich, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage.
Ja.
Ich finde, dass man als Frau die Nachteile, die man eben gesellschaftlich über die ganzen Jahre jetzt immer noch hat, dass man die auf eine andere Art und Weise für sich nutzen sollte und sie sich in anderen Bereichen wieder zurückholen sollte.
Aha.
Ja, zum Beispiel würde für mich nie in Frage kommen, dass ich ein Date habe, also ein erstes Date und dann die Rechnung teile.
Ja.
Kommt für mich nicht. Und für mich hat es dann nichts damit zu tun, dass ich emanzipiert bin oder nicht, sondern ich denke mir, wir haben halt diese Gender Pay Gap, die existiert immer noch.
Mhm.
Und du bezahlst jetzt gefälligst mein Essen. So sehe ich das.
Es hört sich an wie work smarter, not harder.
Ja, also wieso sollte ich denn genau beim Essen gehen, mich dazu entscheiden, jetzt auf einmal emanzipiert sein zu wollen? Das macht für mich keinen Sinn.
Mhm.
Also wieso nutze ich das nicht für mich und sage, nein, du zahlst jetzt. Mhm. Solange ich auf dem freien Arbeitsmarkt weniger verdiene als du, bezahlst du mein scheiß Essen, ganz einfach. So Kleinigkeiten sind das. Oder dass man sagt, Frauen werden auf ihr Aussehen reduziert und so. Und es gibt bestimmte Bereiche, in denen das nicht geht, sehr wissenschaftliche Bereiche. Oder es gibt Frauen, die in wirklich beschissenen Situationen sind. Aber es gibt halt wahnsinnig viele Bereiche, in denen Frauen das für sich ausnutzen können. Nicht alle Frauen. Mhm. Und bei manchen Frauen ist es auch respektlos, das zu sagen. Aber ich habe das schon immer ausgenutzt für mich, ja. Ich habe jetzt nie darauf bestanden, ehrlich und hart für meine Sachen zu arbeiten. Nein, ich habe immer Cheatcodes benutzt und ich habe mein Aussehen auch für mich benutzt, um ans Ziel zu kommen. Und deswegen bin ich auf diese Art und Weise keine Feministin.
Ja. Ja, nicht in dem Sinne, dass man gegen ein System für Gleichberechtigung arbeiten muss, sondern nee, also ich denke ganz voll gerne in Paradoxien. So, nee, also du musst gegen ein System arbeiten, weil das System da ist.
Das hat mir gefehlt, genau.
Und das hast du eigentlich perfekt beschrieben, so mit der Metapher eigentlich drumherum.
Ja.
So, also meine Aktion bestätigt das System.
Ja, richtig.
Und dadurch mache ich es nicht besser, weil das System verändert sich nicht.
Es verändert sich nicht.
Ah, ja. Ja, geil. Work smarter, not harder. Und also musstest du dadurch oder dafür Hemmungen irgendwie bearbeiten oder bist du einfach voreingestellt? Also hattest du schon immer dieses ganz klare Mindset oder entwickelt
sich das? Ich hatte dieses ganz klare Mindset aus familiären Hintergrund, weil meine Mama schon immer darauf bestanden hat, dass sie alles alleine kann und sie war auch immer wahnsinnig selbstständig, hat auch immer gesagt, sie möchte nicht, dass ihr beispielsweise ein Essen bezahlt wird. Sie will auf gar keinen Fall, dass da unausgesprochene Erwartungen sind. Sie macht alles alleine. Mhm. Und sie hat sich das Leben damit unfassbar schwer gemacht. Mhm. Und ich habe schon immer gesagt, ich möchte das nicht.
Mhm.
Also selbst wenn der Mann dann unausgesprochene Erwartungen hat, ist mir das völlig egal. Dann wird er die eben so lange haben, bis er merkt, dass da nichts funktioniert. Und so lange bezahlt er mein Essen und so lange macht er, was ich möchte.
Musst du das aushalten? Ich meine, dumme Frage, weil offensichtlich nicht. Ich würde behaupten, dass viele Frauen das aushalten müssten, weil es gegen die Intuition geht. So, oh nee, ich bin so hart zu ihm, aber es ist fair, es work smarter. aber bei dir ist es mehr aus der Tiefe eine Überzeugung. Wahrscheinlich auch gelernt aus der Lebensgeschichte.
Ja, also bei mir ist es wirklich nur aus meinen Erfahrungen heraus. Ja. Das muss auch jeder für sich wissen, aber ich denke, dass diese Einstellung von Frauen, ich möchte auf jeden Fall selbstständig sein, ich frage jetzt auch nicht einen Mann, ob er dies oder jenes machen kann. Mhm. Ich habe oft erlebt, vor allem bei Müttern, dass das wahnsinnig nach hinten losgegangen ist und die sich immer mehr und mehr aufgeopfert haben, der Mann sich immer weiter aus der Verantwortung gezogen hat und ich habe halt für mich entschieden, ich möchte das nicht. Ich werde klar und deutlich sagen, was ich von einem Mann erwarte und entweder er macht es oder er ist raus und es funktioniert ganz gut.
Und es klingt auch so, als wäre es für die Männer in der Version, die du erzählst, gut, weil es sie accountable hält, weil es sie in der Verantwortung hält, auch ihren Mann zu stehen, was auch immer. Also
es ist ja auch wirklich nicht immer, aber bei Männern, die auch wirklich sagen, sie wollen irgendwie gebraucht werden, ist es ja auch zuvorkommend, die wollen das ja auch. Die wollen ja auch merken, dass sie gebraucht werden von dir.
Ja, Männer wollen wirksam sein.
Ja.
Und ich bin da in dem Moment gerne wirksam für dich. Also ich verstehe diese Rechnung und ich kann mir nur vorstellen, die Frauen, die zuhören, das reizt. Das ist so eine unausgesprochene Wahrheit, aber die viel tiefer wahr ist als der ganze Überbau von was anders sein sollte, aber nicht ist einfach. Ja. Und die Männer werden trotzdem wahrscheinlich das Gefühl haben von, die sollte mal richtig
mich hassen auch wahnsinnig viele Männer. Ja. Bei mir gibt's echt nur entweder Männer hassen mich, wirklich hassen, oder sie lieben mich. Was dazwischen gibt es
bei mir. Wofür hassen die dich dann? Weil sie dich nicht unterdrücken oder kontrollieren können? Oder was ist das?
Nicht mal das, sondern weil...
Zu unabhängig?
Mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich halt ein wahnsinnig transparenter Mensch bin und dass ich auch sofort mit meinen Forderungen um die Ecke komme und halt sofort sage, was Sache ist, was ich mir von einem Mann erwarte. Viele Männer mögen das nicht, die sagen, das ist taktlos und die fühlen sich dann, die sagen, das fehlt, das ist dann quasi keine Wertschätzung. Aber das hat für mich dann nichts mit Wertschätzung zu tun. Die wollen quasi von sich aus darauf kommen, diese Dinge zu machen, ohne dass ich es vorher anspreche, damit sie sich nicht so fühlen, als wären sie dazu gezwungen worden, diese Sachen zu machen oder mir halt gerecht zu werden in meinen Erwartungen.
Ja.
Aber ich habe gar nicht erst die Geduld, um zu warten, um herauszufinden, hat dieser Mann das Potenzial, um quasi mein Freund zu sein oder was auch immer oder nicht. Deswegen sage ich das von Anfang an. Und für viele Männer stößt das halt auf, weil sie dann sagen, sie wollen nicht sofort so eingespannt werden, die wollen halt nicht sofort gesagt bekommen, was ich erwarte, sondern die wollen das für sich herausfinden.
Du musst dich führen lassen.
Genau, Baby. So. Und andere finden das super, die so ein ähnliches Mindset haben wie ich, die sagen, okay, sie haben jetzt genug Zeit verloren, damit Frauen alles aus der Nase zu ziehen. Die finden das ganz angenehm, wenn mal eine da ist oder ganz erfrischend, die einfach klar sagt, was sie will. Und ist doch super, dann spare ich mir die Zeit. Genau.
Bam. Und da bist du irgendwie trotzdem feministisch auf eine Art.
Also ja.
Weißt du, dieses Direkte und für dich einstehen und so ist schon...
Ja, aber genau, so könnte man das auch sagen. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das die meisten Feministen darstellen würden. Also
ja, es gibt so im System und außerhalb vom System.
Genau.
Ja. Und ich glaube, es ist wirklich smarter, das System zu nutzen.
Für sich auszunutzen.
Ja. Bist du noch bereit für ein paar Fragen aus der Community?
Ja.
Oder was haben wir nicht beantwortet? Was ist dir wichtig?
Ich sehe die Fragen ja gar nicht.
Ja, ich sag sie dir gleich.
Okay.
Aber was ist aus deiner Sicht noch irgendwie ein unausgesprochenes Thema in der Branche? Was sind so die common Fehleinschätzungen? Also, ja.
Also, was mir wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die Männer, die sagen, sie wollen das für sich entdecken, die sagen, sie wollen BDSM ausprobieren, sie wollen eine Session buchen, dass die in sich gehen und einfach mal alle Erwartungen ablegen und dass eben dieser ganze Dienstleistungscharakter weggeht.
Mhm.
Weil die BDSM-Landschaft sich so verändert hat in den letzten Jahren. Ich bin ja noch nicht lange am Start, aber alleine schon da habe ich gemerkt, dass dieser Dienstleistungsgedanke bei vielen Frauen immer größer geworden ist und leider auch die Männer, die ihre ersten Sessions hatten, das dann schon in sich tragen.
Mhm.
Und da würde ich mir halt für mich wünschen, dass es einen klaren Cut gibt und dass die Männer wieder mehr zu dem zurückkommen, zu sagen, was auch immer sie möchte.
Ja.
Und nicht zu dem, okay, ich will unbedingt das und das machen und das ist halt super einseitig und das möchte ich nicht
so,
mehr.
Also die plumpe Reizintensivierung.
Genau.
Gib mir von irgendwas mehr, schneller, härter oder genau. So, weil ich habe da auf der Liste steht, keine Ahnung, erniedrigt werden, gib's mir mehr.
Genau.
Ja. Hinzu irgendwas, was sich entfaltet. Also ich denke die ganze Zeit.
Mehr Devotion einfach. Also mehr der Gedanke, was gefällt ihr? Was möchte sie machen? Hm. Für mich ist es auch super erschreckend, dass ich so wenig Anfragen bekomme mit einfach einer ordentlichen Vorstellung. Ich bin der und der, das sind so meine Themen. Was möchten sie machen?
Hm.
Ja, das wäre halt mein Gedanke.
Also schon, dass jemand sagt, das sind meine Themen oder Vorstellungen, genau. Aber was ist der Mix von uns zwei?
Ja, das würde ich mir wünschen, weil ich dann als Domina und Herrin auch das Gefühl habe, hey, cool, die Person ist wirklich daran interessiert, eine geile Session zu haben und ihr ist wichtig, was ich denke, was ich machen möchte.
Ja.
Und das sollte öfter der Ansatz sein.
Ja. Ja. Ja, das ist natürlich eine Form von Loslassen, weil damit sagt jemand, ich habe eine Ahnung, aber ich habe auch die Ahnung, dass ich nichts weiß. Und
genau,
dass es da eine Welt gibt.
Diese Offenheit einfach.
Und dass du mit deinen 5 Jahren Erfahrung definitiv Dinge siehst, die kann ich nicht sehen. Die kann ich einfach nicht wissen.
Genau.
Meine Bestellung an dich kann nicht vollständig sein.
Und für mich hat das, diese Arbeit hat mir auch so vieles eröffnet bei so Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Friseur gehe, dann hat das meine Einstellung komplett verändert, dahingehend, dass ich sage, weißt du was? Du hast die Ahnung.
Du
weißt, was gut aussieht. Mach einfach, was du willst.
Ja, ich lass los. Ich gebe mich dahin. Devotion.
Und neben mir im Friseurstuhl sitzt da jemand, der sagt, ja, ich will meine Spitzen 2,0 Zentimeter. Ja, lauter solche Angaben.
Und die sind die Unzufriedenen danach.
Genau.
Also eine Vorstellung hatten, wird nie erreicht, weil das ist so ein Idealbild im Kopf.
Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, stimmt. Ja, ja, die Friseurin weiß am besten, klar, du musst halt auch zu einem ordentlichen Friseur gehen.
Das sind wir auch wieder in dieser Welt. Klar, du brauchst auch eine gewisse Qualität. Ja.
Aber dann, wieso? Die Person übt ihren Job schon so lange aus, wieso willst du ihr sagen, was sie zu tun hat?
Ja.
Lass dir dann halt einfach die Haare kurz schneiden, wenn es dir steht. Ja. Oder mach dir einen Pony. Die Person wird ja wissen, was gut aussieht.
Ja, und die Parallele zu dir ist tatsächlich, es gibt wirklich viel zu entdecken. Und die TV-BDSM-Vorstellung ist halt wirklich sehr eindimensional.
Mhm,
also,
das stimmt, ja.
Und ich lerne halt auch dadurch nichts mehr über mich.
Mhm,
also wenn ich denke, ich weiß ja genau, du wirst mich dann peitschen und fesseln, so langweilig. Und das ist ja gar nicht die Welt, das ist ja eine ganze...
Das ist eben dieser Twist, dass die Männer gar nicht selbst wissen, was gut ist.
Ja,
also die wissen,
gut so, weil die wollen es ja von dir erfahren.
Genau.
Auch. Ja.
Ja. Ja gut, was haben die jetzt noch geschrieben?
Ja, ich will jetzt dich fragen. Ja, weißt du, genau das, und ich meine, wir haben extrem vieles einfach schon abgehakt durch unser Gespräch.
Sehr schön.
Also, ich lese mal vor und wir sagen, ob wir es auch schon beantwortet haben, okay? Wie kann ich das lernen, richtig in der Dominanz zu bleiben? Teil der Antwort war, bist du oder bist du nicht?
Mhm.
Was machst du, wenn du merkst, oh, ich kipp gerade raus oder ich muss in der Dominanz bleiben? Gibt es das für dich, wo du sagst, oh, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Anstrengung? Kontenance?
Gar nicht, dass ich so aus der Dominanz rausfalle, sondern eher, dass ich dann teilweise vielleicht abwesend bin kurz.
Ja.
Das passiert ab und zu. Und dass ich dann wieder sage, ah, stopp, okay, Konzentration zurück.
Fokus hier auf die, ja.
Weil wenn du beispielsweise schon viele Sessions gemacht hast, dann driftest du vielleicht ab, wenn dir die Füße massiert werden oder so.
Mhm.
Und dann vergisst du vielleicht kurz, dass du in der Session bist, sowas. Aber ich hatte jetzt noch nie, dass ich mich wieder fangen musste oder so.
Mhm.
Ja.
Ist das Ziel einer Session der Höhepunkt oder den Lustschmerz ausreizen?
Das ist eine komische Frage, die ich nicht ganz verstehe.
Ja, die ist halt nur, die hat nur A oder B.
Meint er damit sexueller Höhepunkt oder was heißt also der Lustschmerz?
Ist wahrscheinlich, ist die Frage, ist das Ziel der Session, zu einer Ejakulation zu kommen oder einen Lustschmerz auszureizen? Ich meine, Schmerz ist natürlich müssen wir ausklammern, weil es geht ja nicht immer um Schmerz offensichtlich.
Ja, und Lustschmerz hat ja dann in dem Zusammenhang auch nichts mit dem Orgasmus.
Und ich glaube, es ist eine Verständnisfrage, weil, also ich verstehe den Hintergrund, aber das sind natürlich die Dimensionen von Denkweise auch.
Mhm, okay.
Also ich kann ja auch extrem viel aus unserer Session mitnehmen, indem ich frustriert wurde von dir.
Genau, das ist halt auch der Anspruch für dich, dass du sagst, es geht mir darum, Dinge über mich zu lernen. Es geht nicht unbedingt darum, Ziel zu erreichen, sondern einfach mit Dingen auseinandergesetzt zu sein, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftige. Total. Ja.
Und auch mit einem gewissen Backlash, also dass eine Session wirkt, glaube ich, Tage nach, wenn man was erlebt hat.
Das finde ich unfassbar interessant, weil ich das schon so oft gehört habe und dadurch, dass ich ja noch nie passiv war, habe ich keine Ahnung, was die Leute damit meinen.
Ich sag dir ein Beispiel, okay? Unser Beispiel. Darf man das erzählen, was du mit mir alles gemacht hast? Die Leute wissen ja, dass du mir meine Eier getackert hast und so. Das war eine Grenzerfahrung. Lustig. Das war witzig. Ja, war witzig für dich.
Mhm.
Ich sah aus wie ein gerupftes Huhn. Aber als Beispiel.
Ja.
Ich komme in die Session und eine Grundidee, vielleicht auch als Mann, ist natürlich, dass es geil wird. Irgendwie geil im Sinne von, dass ich alle auch Megastände habe und dauererregt bin und du spielst mit dem, du darfst noch nicht kommen und so weiter. Und ich lerne von mir eine ganz neue Dimension, weil ich kriege gar keinen hoch.
Mhm.
Und was mich wirklich von dir begeistert hat, ist dann so dieses, du nutzt die Paradoxie und du legst mir einen Peniskäfig an.
Mhm.
Was natürlich genau in die Richtung geht von, das, was du nicht kannst, darfst du jetzt erst recht nicht mehr.
Ja, richtig.
Was für ein smarter Move. So. Warum? Weil es mich erregt hat.
Mhm.
Und das habe ich mit nach Hause getragen und ich dachte, oh, ist das spannend.
Interessant.
Ich hatte eine Idee von mir, boah, geil, und die sieht so gut aus und ich habe einen Ständer. Dann passiert was, ich habe es gar nicht und jetzt kriege ich einen Peniskäfig und finde darin meine Befriedigung. Ja,
Siehst du, das liebe ich auch an Männern, die submissive sind, dass die so detailverliebt sind und auch super aufmerksam.
Ja.
Also das ist eigentlich der Lieblingsteil an meiner Arbeit, dass ich immer wieder mitbekomme, so wie bei dir auch, dass es so nachwirkt. Ich habe davon gar keine Nachwirkungen.
Ja,
also für mich ist die Session vorbei und fertig. Ich denke darüber dann gar nicht mehr nach.
Nee, Integration.
Und das finde ich halt interessant, dass ihr dann wirklich noch lange darüber nachdenkt und auch über so Kleinigkeiten, wie und warum ist das passiert und wie ihr euch in bestimmten Situationen gefühlt habt.
Voll. Und da gibt es eine Menge zu lernen. Das ist wie ein unbewusstes Lernen und Dinge zeigen sich im Traum danach tatsächlich. Und
das ist verrückt. Finde ich auch ein bisschen witzig.
Also es ist für mich in dem Fall ein Teil von heilsam sogar, wirklich. Aber nicht, weil ich irgendwie jetzt total stolz und erhabenen Hauptes rausgegangen bin, sondern weil ich irgendwie auf meiner Landkarte des Lebens in einem Bereich war, den habe ich noch nicht ausgeleuchtet. Da war noch keine Straße eingezeichnet. Mhm. Und jetzt bist du da und da geht es irgendwie weiter und ich denke so, was ist passiert und warum war es so und warum war dann das plötzlich geil und das nicht mehr und so weiter. Und ich glaube, man wird komplexer als Mensch, der dann reflektiert, wirst du komplexer. Okay, da war ein Klick in meinem
Kopf.
Das
ist ja auch die Essenz von der Session, dass du einfach diese Komplexität hast und dass es eben über das Primitive hinausgeht, dass, ich habe Druck, ich muss abspritzen. Das ist ja nicht Ziel der Sache.
Mhm.
Und bei mir dürfen auch keine Männer spritzen. Also meine Subs haben alle einen Käfig an, weil das einfach nicht das Ziel ist. Deswegen bucht man ja auch eine Session, weil du willst ja nicht nur Stressabbau und die einfache Befriedigung, sondern du willst was über dich lernen. Wie funktioniert mein Körper? Wie reagiere ich in dieser Stresssituation? Warum finde ich das geil? Wieso hat das mich in diesem Moment, was sie gesagt hat, so getriggert? Also was ist der Hintergrund? Ja, aber zur Frage zurück, ich glaube, die haben wir jetzt immer noch nicht beantwortet, oder?
Haben wir die?
Ah, doch, haben wir sogar mit dem Ziel, oder?
Nee, Höhepunkt ausgeklammert, Lust, Schmerz, Ausreizen, ein Teil vielleicht davon.
Ja, das, wovon er spricht, ist, glaube ich, Edging, aber das biete ich ja sowieso nicht an, ja. Effekt. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was die Leute verstehen müssen. Manche Männer sagen Tease and Denial. Und eigentlich müsste dann jedem quasi klar sein, Tease and Denial bedeutet, du wirst auf irgendeine Art und Weise, die ich mir aussuche, geteased. Ja. Das hat da nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich dich anfasse oder so. Und dir wird das dann aber entwehrt. Du darfst nicht kommen. Das ist Tease and Denial. Und es gibt so viele Männer, die das nicht verstehen, die ich dann erst darüber aufklären muss, dass das, was sie darunter verstehen, Edging ist. Ja, dass du halt immer wieder jemanden bis an den Rand des Orgasmus bringst und dann aufhörst.
Ich weiß,
es ist halt so dieses Porno-Brain, was manche haben. Porno-Brain, weißt du?
Und nicht, dass die Pornos falsch wären, aber das ist halt oft das einzig Darstellbare, was sichtbar ist. Aber das Ganze natürlich, der ganze innere Game ist natürlich.
Du kannst das auch gar nicht transportieren, das ist Unsinn.
Nee.
Auch diese Intensität, ja. Also die Leute, die diese Videos machen, die wissen ja auch genau, die machen einmal dieses Video und profitieren für immer davon, weil das immer und immer wieder gekauft wird. Und weil das genau so lang ist, dass Männer, die ja so beeinflussbar sind, dass sie nach 2 Minuten spritzen, darauf ist das quasi geschnitten. Ja. Und das kannst du ja niemals auf eine richtige Session umwandeln. Das funktioniert so nicht.
Ja. Glaubst du, dass viele ein Porno gesehen haben und deshalb sich bei dir melden?
Ja. Ganz, ganz viele. Und den nehme ich dann auch direkt die Illusion und sage, ja, ich glaube, das hast du irgendwo gesehen, aber das funktioniert so nicht. Du bist nicht deswegen hier. Ich bin nicht deine Fantasie oder dein Hampelmann, der das macht, was so in irgendwelchen
Filmchen. Der dann an dir rumätscht und wickst und so und dann sagt, du böser Junge. Ja.
Aber lustigerweise nehmen die das alle sehr gut auf. Also manche Männer wollen dann auch wirklich einfach eine Ansage haben und gesagt bekommen, das ist nicht, das ist irreal. Also es wird nicht passieren. Ja.
Okay, letzte Frage. Zwei habe ich noch. Brauchst du Aftercare?
Oder, ich oder also, die Person?
Du, also wie sieht das aus, wenn du so ein paar Wochen am Stück irgendwie alle, was weiß ich, wie oft, wie
das
viele Sessions
Frage.
Du in der Woche hast, wie kümmerst du dich um dein Wohlergehen?
Das ist
Wohlergehen?
Eine gute Frage. Und das unterschätzen, glaube ich, auch wahnsinnig viele und ich hoffe, meine Sklaven hören jetzt auch zu. Und verstehen dann auch, wie das für mich ist, wenn ich quasi die Person bin, die die ganze Zeit die Entscheidungskraft hat, die in den Sessions wahnsinnig viel Energie abgibt, weil du bist nun mal der passive Part, ich bin der aktive Part. Das kostet mich wahnsinnig viel Energie. So, das heißt, ja, ich brauche Aftercare. Erstens nach der Session brauche ich immer Zeit, um wieder runterzukommen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Entweder ich rauche eine oder, keine Ahnung, ich trinke ein Glas Wein. Nur für mich, um das alles einfach auf mich wirken zu lassen und dann wieder zu Kräften zu kommen für die nächste Person. Weil du dich auch immer wieder neu einstellen musst bei jedem Menschen. Also es kostet wahnsinnig viel Kraft.
Ja.
Und so außerhalb von den Studiotagen habe ich teilweise auch Phasen, in denen ich mich komplett isoliere, weil du halt ständig eingenommen wirst von allen Menschen. Alle Menschen wollen wissen, was sie als nächstes zu tun haben. Klar, die haben halt diese Zugehörigkeit zu dir. Also du bist quasi immer die Person, die entscheidet über alles, ja. Und dann gibt's natürlich Phasen, in denen ich überhaupt keine Lust habe, mich mit irgendwem zu treffen. Das hat richtig große Auswirkungen auf mein Privatleben auch. Also wo ich dann auch wirklich gar keine Lust habe, auszugehen oder Menschen zu treffen, weil ich eben beruflich schon von so vielen Leuten eingenommen werde und alle was wissen wollen. Und was viele Subs auch nicht verstehen ist, für die bin ich ja die einzige Person, also der sie schreiben in der Hinsicht. Und für mich gibt es 100 von denen, die genau die gleiche Frage haben und die denken vielleicht, okay, das ist jetzt super wichtig oder besonders. Aber für mich ist es in dem Moment einfach überfordernd.
Nur eine kleine Frage.
Ja, nur
aber
eine kleine.
100 kleine Fragen.
Und mir platzt dann halt schon der Kragen. Also ich raste dann teilweise richtig aus.
Ja.
Und die fallen aus allen Wolken irgendwie so, warum ist sie so reaktionär? Warum rastet sie jetzt so aus? Weil sie nicht wissen, dass ich diese Frage schon 10 Mal davor bekommen habe. Am gleichen Tag, im schlimmsten Fall in der gleichen Stunde. Ja, und dann klar, bist du überfordert, weil du auf der einen Seite da sein willst, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht immer verfügbar sein. Mhm. Ja, es funktioniert halt nicht.
Du wirst für extrem viel mehr als nur eine Stunde Session bezahlt, das nehme ich davon mit.
Genau.
Full, du bist eigentlich always on und du musst mitdenken, die E-Mail kommt, die Nachricht kommt, die Session wird geplant.
Du bist ständig damit beschäftigt, dann postest du die ganze Zeit noch was. Das sind Dinge, die Leute gar nicht sehen.
Mhm.
Die denken, das Geld, was sie in die Hand nehmen, das Geld, was sie in die Hand nehmen, ist halt viel Geld, aber ist es nicht.
Ja.
Weil dieses Ganze drumherum, ja, dann hast du ein Outfit an für 900 Euro, so. Du
musst das Zeug noch waschen, wenn es ein Anzug oder irgendwas war.
Genau. Ja. Dann Vor- und Nachbereitung und du bist halt auch die ganze Zeit so am Handy, ja, weil dir dauernd irgendwer schreibt, dauernd will irgendwer was wissen, dauernd. Bei den meisten stört es mich nicht, aber bei jedem Einzelnen hatte ich schon mal die Situation, dass es mir einfach zu viel war und ich gesagt habe, hör mal, jetzt lass mich doch mal in Ruhe.
Voll.
Also bist du jetzt meine Mutter, dass du mir hier jeden Tag schreiben musst oder was?
Ja, ich denke mir, gibt es Domina-Burnout, weil...
Ja, Burnout, genau, das sind dann so Mini-Burnouts.
Ja.
Andere finden das vielleicht lächerlich, wenn ich das sage, aber das hast du tatsächlich als Domina oft. Dass du dann auch einfach sagst, okay, Schluss jetzt, ich muss jetzt mein Handy ausmachen, es reicht jetzt.
Voll.
Ich will jetzt auch einfach mal ein normaler Mensch sein.
Und das bringt uns auch zurück an den Anfang, weil wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht ausfüllen kannst, dann hörst du irgendwann auf. Oder? Ich meine, dann knickst du irgendwann ein und denkst, fuck it.
Ja.
Da gibt's, ich denke mir.
Du kannst auch nicht alles immer ausblenden. Also es geht halt schon an die Substanz irgendwann.
Oh, guter Punkt. Hatte ich irgendwann mal eine Session verfolgt im Schlaf, weil du dachtest, boah, fuck.
Ja, aber aus anderen Gründen. Und zwar war das jemand, der mich gestalkt hat. Also ich weiß nicht, ob man das Stalking nennen kann, aber online eben auf allen möglichen Plattformen und Portalen zugespammt, geschrieben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin süchtig nach ihnen. Also total absurd und krank. Und die Person habe ich dann mehrmals blockiert und die hat immer wieder einen Account gemacht, aber an der Schreibweise erkennst du sofort, okay, das ist der gleiche. Und dann hat diese Person hat eine neue E-Mail erstellt und einen Termin ausgemacht. Und ich weiß noch, dass die Schreibweise anders war. Sonst hätte ich gemerkt, okay, das ist dieser Spinner.
Ja, wow.
Und habe ich aber nicht gemerkt. Und so das Vorgespräch und alles war super nett. Also war ein super angenehmer Typ eigentlich.
Also du hast ihn vorher nicht gesehen oder warum?
Ich habe den nicht gesehen. Das war nur online quasi. Verstehe. Deswegen finde ich das Wort Stalking auch komisch. Aber es war halt schon wie Stalking.
Ist undurchschaubar eigentlich dann,
Und das fand ich ja dann noch verstörender, weil die Person, die quasi davor wirklich ellenlange und kranke Texte geschrieben hat, so Dinge, die du eigentlich jemandem zutrauen würdest, der ja eine mentale Krankheit hat oder so, oder auf jeden Fall einen Knacks. Die Person war dann auf einmal komplett sane und super angenehm im Vorgespräch, wo ich mir dachte, boah, cooler Mensch, hab voll Lust auf die Session. Und in der Session hat er dann gesagt, ja, Herrin, ich muss Ihnen was beichten. Habe ich gesagt, okay, dann raus damit. Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Dann habe ich gesagt, raus damit.
Jetzt ist schon zu spät.
Dann habe ich so ein Verhör daraus gemacht, ihn halt festgemacht und gequält, bis er halt mit der Sache rausgerückt ist. Und dann meinte er, ja, ich bin die und die Person. Und das ist dann natürlich schon schockierend, weil das auch super übergriffig ist in dem Moment, ja.
Er ist voll in deine Welt.
Für Außenstörende hört sich das vielleicht jetzt gar nicht so schlimm an.
Ich fühle es nach.
Aber für mich war das in dem Moment so grenzüberschreitend und auch, ich habe mich so verarscht gefühlt, weißt du, dass diese Person dann auch noch die Dreistigkeit besitzt.
Boah.
Ja. Und da habe ich gesagt, hier ist Schluss, Sessionabbruch. Ich habe dann sogar angefangen zu weinen, weil ich eh schon so einen schlimmen Tag hatte. Also ich hatte eh schon super schwierige Sessions, ja, das war ein Tag, an dem ich eigentlich nicht so viel Freude hatte, weil das alles Menschen waren, die ich nicht so gut fand.
Okay, ja.
Und das kam dann halt noch am Ende.
Ach.
Und dann habe ich angefangen zu heulen, dann hat er sich schlecht gefühlt, hören Sie doch auf zu weinen, das wollte ich gar nicht, habe ich gesagt, ja, ist zu spät, du Arschloch, dann überleg dir sowas vorher oder dann sei wenigstens so schlau und sag das nicht, weil du weißt doch genau, wie ich darauf reagiere. Und dann hatte ich mit dem eine riesen Auseinandersetzung, weil er das Geld zurück wollte. Und ich habe gesagt,
noch dazu.
Ja, Ich habe gesagt, kannst froh sein, dass ich dir nicht das Gesicht einschlage. Du verpisst dich jetzt. Geht's eigentlich noch?
Ja.
Und er hätte eigentlich noch 2 Stunden Session gehabt. Und ich habe die ganze Kohle eingesteckt, weil ich gesagt habe, nein.
Ganz ehrlich.
Sowas akzeptiere ich nicht.
100%.
Ja, 100%. Und ja nicht von der Wohlfahrt. Also.
Oh boy. Ich meine, hast du für so einen Fall Pfefferspray in der Tasche oder wie? Oder bist du dir in deiner
hatte ich alles,
Studio
aber als Frau,
sicher eigentlich? Ja.
Also hatte ich alles, aber als Frau hast du so viele Handtaschen, vor allem ich mit meinem Handtaschenfetisch.
Bist du das findest,
dann packst du es in die eine, dann packst du wieder in die andere Tasche, dann vergisst du es. Und ich glaube eh daran, im Eifer des Gefechts, gut, ich bin jetzt eine sehr zierliche Frau. Und ich glaube jetzt nicht, dass Selbstverteidigung schlecht ist. Aber ich glaube schon, dass wenn dir ein Mann wirklich was tun möchte, dass er das auch schafft. Ja, also
ja,
wärst dir körperlich einfach überlegen.
Ja.
Und dann bringt dir das auch nichts, nach deinem Pfefferspray zu wuseln. Das bringt dir vielleicht was, wenn du ihn schon von Weitem siehst und dich halt in Gefahr siehst.
Ist nicht ohne.
Nicht auf nächste Distanz.
Ich stelle mir vor, es generell berühmte Persönlichkeiten, es gibt natürlich Gründe, warum die ihr Privatleben privat halten und ihre Kinder aus Social Media raus und so. Kann mir schon vorstellen, also wenn es jemand wirklich drauf anlegen will, dann fährt ihr dir auf dem Heimweg hinterher. Also, ist nicht ohne.
Mm. Ja, und damit bist du halt öfter konfrontiert, weil du auch diese Obsession hast. Also die Person ist ja dann auch in diesem Machtgefälle.
Ja.
Bist du quasi die Göttin, aber es kann halt manchmal auch umschlagen und die Person
ist. Ich will die Göttin besitzen.
Genau, ne? Ich bin süchtig und.
Wie kriege ich sie?
Ja, so.
Ich kriege sie gedreht, schräg, ich kriege sie geswitcht.
Nee, gar nicht so geswitcht, sondern einfach dieses krankhaft süchtig nach der Person sein.
Ich mauer dich ein, dann bist du mein. Ja.
Ja, das hatte ich leider auch schon öfter.
Wow.
Dass sie dann den Absprung nicht geschafft haben.
Ja, krass.
Und den Bezug zur Realität so ein bisschen verloren.
Wow. Was geile Einsichten.
Komme ich gleich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja.
Ist irgendwie auch ein bisschen kalt.
Ja, sorry, Herrin. Was kann ich tun?
Hast du eine Decke oder so?
Nee. Ja, gebe ich dir gleich.
Okay.
Ich lege dir zu Füßen. Wirklich vielen Dank. Das waren wirklich außergewöhnliche Einsichten.
Gerne, hat auch Spaß gemacht.
Ich
konnte auch endlich mal loswerden, was ich wirklich so an die Allgemeinheit sagen wollte.
Voll, ja. Ich,
hat
also
Spaß
man,
gemacht.
Man merkt, dass du auf jeden Fall diese Philosophie echt gut vertrittst und dass da sehr viel mehr, da ist sehr viel Persönlichkeit und Ästhetik drin. Und ich glaube, das kam richtig rüber. Also auch so deine Message von wegen, vergiss die Dienstleistung. Also als eine Art von, du buchst dir keine Massage und ich mache deine Massage, sondern da ist so viel Zwischenmenschliches dabei.
Und ich sage auch immer, du buchst mich also als Person, als Künstlerin quasi.
Ja,
ich will mich jetzt auch nicht zu sehr darstellen, aber letztendlich bin ich ja Künstlerin in dem, was ich tue. Du buchst mich und du buchst meine Zeit, aber du buchst nicht, was ich tue. Du kannst nicht bestimmen, was ich mache.
Voll. Du arbeitest im komplexesten Themenbereich überhaupt.
Genau.
Emotionen, Sexualität.
Und ich finde auch, dass viele Frauen, gut, ich will jetzt nicht für andere Frauen entscheiden, aber viele Frauen sollten wieder wirklich zurück in diese Richtung gehen und auch sagen, du wirst ja Domina aus einem bestimmten Grund, damit du machen kannst, was du willst.
Ja.
Und das geht leider immer weiter zurück, habe ich das Gefühl, in dieser Branche. Es geht immer mehr in diesen Dienstleistungsgedanken.
Mhm.
Und das finde ich halt etwas schade. Mhm. Weil es gibt definitiv die Leute, die das wollen. Die wollen quasi eine Frau haben, der sich unterordnen können, die auch was ausstrahlt und die nicht, wenn du ihr Geld hinlegst, einfach das macht, was du ihr sagst, sondern die auch wirklich in ihrer kompletten Persönlichkeit und so bewundernswert ist.
Mega.
Die sie halt anbeten können, ja.
Geilo. Ich glaube, das war nicht das letzte Gespräch, was wir hatten.
Hoffe ich nicht,
Hat mir gefallen.
Mir auch.
Und du bist
Vielen Dank. Im
Rein- und Raus-Universum immer gerne eingeladen.
Dankeschön, es hat sehr Spaß gemacht.
Wenn ihr Lust habt da draußen, schreibt uns weitere Fragen. Vielleicht
ist was Ordentliches dabei.
Vielleicht entsteht dadurch ein zweites Gespräch.
Ja.
Ich glaube, du hast eine hohe Latte gesetzt, was die Qualität der Fragen betrifft.
Dankeschön.
Und den Rest lassen wir auf uns zukommen. Viel Erfolg noch.
Danke.